Ich lehne Waffen grundsätzlich ab. Aber es ist mir ganz wichtig auch zu sagen, ich respektiere es auch, wenn Frauen sagen, wir wollen Waffen, wir wollen mit Waffen verteidigt werden, wir brauchen diese Unterstützung der anderen Länder. Aber wir arbeiten mit Frauen, die sagen, wir wollen einen anderen Frieden, wir wollen diesen Frieden aushandeln, wir wollen so rasch als möglich wollen wir Friedensprozesse haben. Und das denke ich, dass das eine ganz wichtige andere Arbeit ist, die wir unterstützen.
Das sagt die frühere National- und Europarätin Ruth Gabi Vermo. Sie hat die Initiative 1000 Frauen für den Friedensnobelpreis initiiert. Den Preis haben die Frauen zwar nicht erhalten, doch ihre Arbeit rückte für eine Weile ins Scheinwerferlicht. Geblieben ist die Organisation Peace Women Across the Globe mit Sitz in Bern, bis vor kurzem präsidiert von Ruth Gabi Vermo. Im Podcast Laut und Leis sprechen wir über ihr Leben und Wirken und fragen, wo die Friedensarbeit der Frauen in den gegenwärtigen Kriegen geblieben ist. Ich bin Sandra Leis und besuche meinen Gast zu Hause in Bern. Ruth Gabi Vermo, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Dankeschön.
Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine, im Sudan und an vielen anderen Orten. Macht Ihnen die gegenwärtige Weltlage Angst?
Ja, sie macht mir wirklich Angst und man kann es nicht wegreden, man kann es nicht weglegen. Und ich glaube, diese Spirale, die macht uns allen Angst.
Sie sind heuer 85 Jahre alt geworden. Hätten Sie je gedacht, dass nach 80 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Slogan «Nie wieder Krieg», Krieg allgegenwärtig ist?
Nein, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war ja für Friedensfragen immer unterwegs. Mich interessiert ja Frieden und nicht Krieg. Und dass jetzt diese Situation so eskaliert, weltweit eskaliert, auch in Europa eskaliert, das ist wirklich beängstigend und daran habe ich nie geglaubt. Mhm.
Sie haben 20 Jahre lang die Organisation Peace Women Across the Globe präsidiert. Die Organisation wurde auch von römisch-katholischen und von reformierten Kirchgemeinden unterstützt, wird bis heute immer wieder unterstützt. Was kann diese Organisation konkret bewirken? An einem Beispiel am besten.
Vielleicht kann ich gerade über die Ukraine reden. Dieser Krieg kam nicht überraschend, sondern ist ja im Gange seit 2014. Und als die Situation dann eskalierte, haben wir sehr rasch gesehen, dass es wichtig ist, dass wir mit den Frauen in der Ukraine in Kontakt treten. Das war auch ganz schwierig, weil im Laufe der Zeit hat sich ja die Situation sehr verändert. Zum Beispiel gibt es ja die Frauen, die an der Front verblieben sind, Frauen, die intern vertrieben sind, Frauen, die in Europa und anderen Ländern auf der Flucht sind. Und alle diese Frauen zusammenzubringen, mit ihnen ein Programm aufzubauen, wie kann Frieden gelingen? Das war ja unser Ziel, das war auch das Ziel von vielen Frauen in der Ukraine. Und wie kann Frieden gelingen während eines solchen Krieges? Und die Frauen sind jetzt doch zu verschiedenen Netzwerken zusammengewachsen. Wir haben Programme in der Ukraine und da geht es vor allem darum, wie kann Frieden möglich werden.
Haben Sie denn auch Kontakt zu russischen Frauen? Das wäre ja eigentlich die Grundidee, nehme ich an, dass von beiden Seiten Frauen am gleichen Strick ziehen.
Man muss immer in Friedensprozessen mit dem Feind reden, mit den Feindinnen reden. Und das ist natürlich wichtig, dass wir mit den russischen Frauen oder dass die ukrainischen Frauen und die russischen Frauen zusammenreden. Das passiert auch. Mehr möchte ich darüber aber nicht sagen. Mhm. Es passiert auch und es ist ganz wichtig, dass diese Kontakte bestehen und dass diese Kontakte von den ukrainischen Frauen ausgebaut werden. Die Frauen haben zuerst gesagt, Frieden, das gibt's gar nicht. Die haben von Krieg geredet, nicht von Frieden. Frieden war ein Unwort in der Ukraine. Heute, nach all diesen Jahren, hat sich das wirklich geändert. Die Frauen reden über Frieden.
Wir kommen gleich nochmal auf die Ukraine, aber ich möchte noch eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Warum braucht es Friedensorganisationen, die ausschließlich aus Frauen bestehen?
Die Frauen haben ja in den Kriegen ganz andere Rollen. Sie sind nämlich die Trümmerfrauen, die Aufräumerinnen, die
Flickerinnen. Das ist ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht?
Ja, natürlich. Ich nenne sie trotzdem so. Sie sind immer noch, sind es immer noch und sie werden es immer so bleiben. Sie sind die Sorgearbeiterinnen. Sie sind eigentlich jene, die die Trümmer, die Zerstörung, die psychische Gewalt, die physische Gewalt erleiden, die mitten im Geschehen sind, die kämpfen müssen, um Brot zu haben, um Essen zu haben, um die Kinder sicher in die Schule zu bringen und. Es gibt tausend Dinge, die die Frauen erledigen müssen. Und die Frauen sind aber bei Friedensprozessen nie beteiligt. Also unser Mitglied des Vorstands von Friedensfrauen weltweit aus Afghanistan, sie war Ministerin für Frauensachen, und die hat gesagt, Männer machen Krieg und sie meinen, sie können auch Frieden machen. Und das stimmt so nicht. Und darum haben wir, als wir die 1000 Frauen gesucht haben weltweit, die 1000 Friedensfrauen, haben wir gesagt, wir wollen die Frauenarbeit in Kriegssituationen sichtbar machen. Man muss hinschauen, was die Frauen leisten. Und das ist uns eigentlich auch, man kann sagen, dass uns das auch zu einem guten Teil gelungen ist.
Schauen wir nochmals auf die Ukraine. Sie haben sie vorhin schon erwähnt. Der Krieg jetzt, der aktuelle Krieg, der dauert schon mehr als 4 Jahre. Öffentlich werden die Friedensfrauen aus meiner Perspektive nicht. Ich habe es jetzt nirgends gefunden.
Natürlich nicht. Krieg ist Gewalt, Krieg ist Männersache, Krieg ist eine Machtfrage. Die Frauen, die arbeiten immer unter diesem Schirm. Und dass man sie nicht sieht, nicht davon spricht und dass man sie gar nicht sehen will, weil sie ja ganz andere Forderungen stellen. Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass man nicht interessiert ist an den Frauen. Frauen existieren in den Kriegen nicht.
Aber was macht Ihre Organisation jetzt ganz konkret im Ukraine-Krieg? Sie haben vorhin gesagt, Programme, aber können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, was das genau ist?
Die Frauen müssen ja zuerst untereinander reden können, sich wiederfinden können, sich Zeit nehmen können, an einem Ort zusammenkommen, wo sie sagen, wie sieht unsere Friedensvision aus, was wollen wir vom Frieden und wie können wir mit dem Frieden umgehen. Und diese Gespräche sind eigentlich die Grundlage unserer Arbeit in diesen Programmen. Wir können die Frauen unterstützen, dass sie sich treffen, wie kürzlich in Lviv, wo wir eine große Anzahl von Frauenorganisationen zusammenrufen konnten, die während 3 Tagen über Friedensprozesse, über ihre Beteiligung an Friedensprozessen, ihre Bedingungen für Frieden artikulieren konnten. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die Frauen konnten auch sagen, was brauchen wir für unsere Sicherheit? Das ist ja eine ganz grundlegende Frage, die Sicherheit, eine bewaffnete Sicherheit, Waffen, Munition, Kriegsstrategien oder brauchen wir eine andere Sicherheit, nämlich die Alltagssicherheit, wo wir die Kinder in die Schule schicken können, wo wir eine gute Nachbarschaft pflegen können, wo wir gesundes Essen bekommen können, wo wir unsere Familien nicht in Gefahr sehen, wo wir unsere Rente bekommen, wo wir unseren Alltag wirklich auch leben und gestalten können.
Frau Wermo, lehnen Sie Waffen grundsätzlich ab? Stehen Sie dazu?
Ich lehne Waffen grundsätzlich ab. Aber es ist mir ganz wichtig auch zu sagen, ich respektiere es auch, wenn Frauen sagen, wir wollen Waffen, wir wollen mit Waffen verteidigt werden. Wir brauchen diese Unterstützung der anderen Länder. Aber wir arbeiten mit Frauen, die sagen, wir wollen einen anderen Frieden, wir wollen diesen Frieden aushandeln. Wir wollen so rasch als möglich wollen wir Friedensprozesse haben. Und das denke ich, dass das eine ganz wichtige andere Arbeit ist, die wir unterstützen. Mhm. Aber der Respekt für diejenigen Menschen, die Waffen wollen und sich mit Waffen verteidigen lassen wollen.
Es geht ja in der Ukraine auch um Selbstverteidigung.
Das steht für uns, den Respekt, den haben wir. Also wir respektieren diesen Wunsch.
Ruth Gabi Wermo, lassen Sie uns auf Ihre Biografie schauen. Aufgewachsen sind Sie mit 4 Geschwistern in Solothurn, in einer Taglöhnerfamilie. Was hat Sie in Ihrer Kindheit am meisten geprägt?
Es gab natürlich viele, viele Geschichten, die mich geprägt haben. Auch, ich hatte auch eine sehr engagierte Mutter, die uns Kinder immer auch beschützt hat und immer für uns eingestanden ist. Das ist etwas, was ich eigentlich immer wieder festgestellt habe. Auch wenn man die Mütter dann nicht immer gern hat dafür, aber sie war wirklich eine sehr unterstützende Mutter in dieser doch schwierigen Situation einer großen Taglöhnerfamilie. Mhm. Was mich ganz, ganz intensiv geprägt hat, war mein Kampf, dass ich ins Gymnasium konnte, Matur machen konnte und dann auch studieren konnte. Das war wirklich mein Ziel. Das ging aber nicht, weil so rasch als möglich mussten wir arbeiten, eine Lehre machen. Ich musste eine KV-Lehre machen, eine sehr ungeliebte KV-Lehre.
Die haben Sie aber nach 3 Tagen abgebrochen. Oder stimmt
ja,
das nicht?
Ja, das war furchtbar, weil der Chef hat immer so grausliche Witze erzählt und mich auch angetatscht. Und das ging einfach nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, das geht nicht, wir haben eine neue Lehrstelle gesucht. Das war ein Notar und der hat immer so ziemlich strenge Briefe an seine Klientinnen und an die gegnerischen Parteien geschickt. Die habe ich dann immer ein bisschen netter gemacht, weil ich fand, so schreibt man nicht. Das konnte er dann nicht gebrauchen. Und er hat mit mir gesprochen, ich habe ihm erzählt, ich will studieren, ich will die Matur machen und ich will überhaupt keinen KV machen. Und er hat dann meinen Eltern gesagt, dass er mir während der ganzen Gymnasialzeit den Lehrlingslohn bezahlen würde, damit eben das Geld nicht ausfällt in meiner Familie, das so nötig gebraucht wurde.
Eigentlich ein sehr, sehr sympathischer Mensch.
Eine tolle Geschichte. Ich bin immer noch sehr glücklich darüber. Ja. Das hat mir wirklich die Möglichkeit eröffnet, dann eben die Matura zu machen und auch zu studieren.
Sie haben Ethnologie und Soziologie studiert und auch doktoriert. Sie haben geheiratet, Ihr Mann war ein katholischer Priester und Sie haben eine Familie gegründet. Danach haben Sie bei Allianz Süd gearbeitet, hieß damals noch anders, waren Sie 10 Jahre. Und dann 1986 sind Sie in die Politik eingetreten. Warum? Was war der Schlüsselmoment?
Wir waren ja vorher mehrere Jahre in Afrika in verschiedenen Projekten mit meinem Mann und meiner Familie. Und irgendwann habe ich gemerkt, das passt nicht in meinen Lebenslauf. Ich muss Politik machen, ich will Politik machen. Und dann haben wir entschieden, dass wir zurückkehren. Ich bin in die SP eingetreten und habe mich da wirklich auch engagiert. Ich war sehr aktiv. Und das war natürlich die logische Folge, dass ich dann in den Stadtrat gewählt wurde. Genau, ich bin dann auch nach Bern gezogen für meine Arbeit. Und das war wunderbar. Hier in Bern bin ich dann auch geblieben.
Mhm. Eben, Sie waren im Stadtrat der Stadt Bern, dann im Grossen Rat des Kantons Bern, schließlich Nationalrätin und 2007 sind Sie dann zurückgetreten. Sie haben sich ja auch stark in der Migrationspolitik engagiert, waren vor Ort, haben Flüchtlingslager besucht. Also Sie sind keine Theoretikerin, sondern Sie kennen das Leben, das auch das Elend aus der Praxis. Welche oder was ist so die Haupterinnerung? Wie ging das zu und her in Flüchtlingslagern? Was ist Ihnen da geblieben?
Das sind natürlich nicht solche Flüchtlingsunterkünfte, wie wir sie haben, sondern das waren immer Unterkünfte am Rande des Krieges. Und diese Flüchtlingsunterkünfte waren dann ganz schrecklich. Das waren blecherne Container, das waren kalte, im Winter kälteste Eisenbahnwagen. Und die Leute, die vegetierten da drin, und das war wirklich in Armenien oder Aserbaidschan, in Georgien und in Tschetschenien und überall in diesen Gebieten, für die ich eben für den Europarat dann unterwegs war. Das war das pure Elend. Wirklich, die Leute hatten schwierigste Situationen. Sie hatten zwar Unterkünfte, sie hatten zwar Wolldecken, sie hatten zwar ein bisschen zu essen, aber sie lebten in schwierigsten, kriegsbedrohten Situationen auch. Und da habe ich gemerkt und gesehen, wer da eigentlich das Leben in den Händen hält. Das waren die Frauen. Die ließen sich nicht unterkriegen. Sie haben auch protestiert vor den Regierungsgebäuden. Sie haben protestiert, wenn Besuche kamen, also auch bei mir, wenn ich für den Europarat da in diese Camps kam. Sie haben die Camps menschlicher, wärmer bewohnbarer gemacht, mit allen möglichen, mit kleinen Gärten, mit Blumen, die da wuchsen, mit Gemüse, das da wuchs für die Kinder, haben sie Schulen gemacht, sie haben die Alten gepflegt, sie haben wirklich geschaut, dass auch in diesen elenden Ecken dieser Welt eben das Leben möglich war, eben die Sorgearbeit. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich angekommen bin mit meinen Delegationen, es waren dann immer die Männer am Tor, haben dann geraucht und wollten mich dringend sprechen und ihre Sorgen und auch ihr Gejammer bei mir deponieren. Und da habe ich immer gesagt, nein, ich rede zuerst mit den Frauen, ich will zuerst wissen, was die Frauen brauchen, was sie benötigen. Die haben nicht gejammert, die waren sehr gut vorbereitet, die haben gesagt, das und das und das. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Medikamente, wir brauchen zu essen, wir brauchen Kindernahrung, das sind unsere Bedürfnisse. Und dann konnte ich schon gehen, weil ich wusste es, die Frauen, die waren so klar.
Aber das klingt jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß, die guten Frauen und die Männer, die da im Elend versinken.
Es war so. Es war schwarz-weiß. Es war immer schwarz-weiß. In diesen Camps, da waren, natürlich halfen da auch junge Männer mit und so, aber diejenigen, die wirklich wussten, worum es geht, was sie wollten, wie sie die Organisation in diesem Camp aufrechterhalten wollten, das waren dann doch die Frauen.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre große Initiative, was war da der Auslöser für diese 1000 Frauen, die Sie nominiert haben für den Friedensnobelpreis 2005?
Ich kam gerade von einem solchen Flüchtlingscamp zurück und da war eine Besucherinnengruppe und ich war so erfüllt von einer Wut, wieso Krieg und was man den Menschen antut mit solchen Kriegen. Und ich war so erfüllt auch von dieser unglaublichen, selbstverständlichen Sorgearbeit von diesen Frauen, von der niemand spricht, die unsichtbar ist, die gar nicht existiert, aber die Welt würde nämlich zugrunde gehen, wenn diese Frauen auf der ganzen Welt diese Sorgearbeit nicht machen würden. Und dann habe ich den Frauen erzählt und dann habe ich gesagt, es war gerade der 10. Dezember, da kam der Friedensnobelpreis, wurde da bekannt gegeben im Radio. Da habe ich gesagt, irgendwann nominieren wir 1000 Frauen für den Friedensnobelpreis. Und die Frauen haben gesagt, mach, wir helfen. Und es war dann auch so, ich habe das mit Freundinnen, mit Kolleginnen, mit Fachpersonen, Fachfrauen besprochen. Und dann haben wir einen kleinen Verein gegründet und haben wir gemacht. Mhm. Mit 15 regionalen Koordinatorinnen weltweit.
Das sind ja 150 Länder, nicht, wo Frauen ausgewählt
sind
wurden.
Etwas 160.
Oder 160.
60 okay. Länder. Und da haben wir Koordinatorinnen nominiert, die kamen in die Schweiz. Wir haben Konzepte gemacht, wir haben Kriterien geschaffen. Und dann haben wir während diesen 3 Jahren, haben wir dann die Nomination für diese 1000 Frauen gemacht. Und am Schluss hatten wir dann 2000 Frauen, weil das hat dann plötzlich Fahrt aufgenommen, dieses Projekt. Und wir wollten aber eben diese symbolische Zahl, 1000 Frauen, 1000 Friedensfrauen, 1000 Frauen, die die Sorgearbeit eben leisten, sichtbar machen, hörbar machen, ihnen wirklich eine Stimme geben.
Den Friedensnobelpreis haben diese 1000 Frauen dann leider nicht gekriegt. Wie groß war die Enttäuschung?
Wow. Ja, wir waren enttäuscht. Wir saßen alle in unserem winzigen, winzigen Büro. Die Medien waren hier. Wir haben da auf den Bildschirm gestartet. Man hat auch Wetten abgeschlossen. Wir waren ziemlich vorne. Wir waren wirklich sehr gespannt. Und als dann das Nein kam und das dann der Chef der Atombehörde, der UNO-Atombehörde, nominiert wurde statt eine Frau oder die 1000 Frauen, waren wir wirklich sehr enttäuscht. Und dann haben wir uns eine Zeit lang genommen, um zu überlegen, wollen wir weitermachen oder war es dann das? Und dann hat es natürlich aus der ganzen Welt, aus dieser unglaublichen Anzahl von Frauen, hat es geheißen, nein, wir machen weiter. Mhm.
Ein wichtiger Schritt in diesem ganzen Friedensprozess oder in den Bemühungen um Frieden ist ja die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates. Und diese Resolution, die stammt aus dem Jahr 2000, also die ist jetzt ein Vierteljahrhundert alt und hat verschiedene Forderungen, insbesondere eben auch, dass Frauen am Verhandlungstisch sitzen sollen. Das ist explizit dort verlangt. Und trotzdem, Sie haben es vorhin auch gesagt, wenn man die Realität anschaut, sitzen Sie nicht am Verhandlungstisch. Warum?
Eben, die Männer machen Krieg und denken, sie können auch Frieden machen. Und sie sind auch die Verhandlungspartner der Staaten, die Friedensprozesse oder Kriegsenden wollen. Da sitzen Männer und verhandeln dann bereits schon. Und die Frauen müssen sich echt einmischen. Und das ist eine Riesenarbeit, wenn man denkt, dass die Frauen ja diese Sorgearbeit machen müssen, dann noch die politische Friedensarbeit machen wollen, weil sie das ganz wichtig finden. Und da braucht es eben auch, wie wir in diesen Programmen, die wir haben in verschiedenen Ländern, wie wir das große Netzwerk mit 50 Ländern haben, wo es wirklich um Friedensprozesse, Beteiligung an Friedensprozesse geht, wo es um Frühwarnungen geht, wo es auch um Waffenstillstand und so weiter, um eben um alle diese ganzen Prozesse, die ein Friedensprozess eben beinhalten.
Also Papier ist geduldig. Die Resolution ist eben 25 Jahre alt, 26 jetzt sogar. Und damals hat man gesagt, das ist jetzt ein Meilenstein. Das stimmt aber eigentlich nicht, wenn man ganz ehrlich ist.
Ich möchte einfach auch nicht in Bausch und Bogen diese Resolution 1325 verurteilen. Ich denke, wir sind wieder die Frauenorganisationen weltweit. Wir halten sie auch ein bisschen hoch, aber sie hat natürlich einen grundlegenden Fehler. Es gibt kein Geld. Wenn die Frauen Friedensarbeit leisten sollen, wenn sie beteiligt sind, wenn sie an den Friedensverhandlungen teilnehmen, aber auch dann eben die letzte Phase umsetzen, nämlich alles, was da entschieden wird an den Friedensverhandlungen, muss ja umgesetzt werden.
Und braucht Geld, wie Sie sagen.
Und das braucht ja Geld. Und das ist nirgendwo verankert, dass es eben auch Geld braucht. Und daran scheitert natürlich dann viel, wenn wir immer betteln müssen, wenn wir immer von Donor, zu von Finanzgeberin zu Finanzgeber rennen müssen, dann wird auch unglaublich viel Zeit absorbiert, die wir dann eben nicht haben für die Friedensverhandlungen.
Ja, das ist ein Argument. Ruth-Gabi Vermo, Papst Leo XIV. Er hält den Frieden hoch. Es ist ihm ganz wichtig, wie auch seinem Vorgänger Franziskus. Was versprechen Sie sich von ihm, von dieser Figur, die ja weltweite Ausstrahlung hat?
Er ist ja eigentlich der Einzige, der diese Ausstrahlung im Moment hat.
Ja,
natürlich gibt es noch andere. Aber ich hoffe, dass er noch lauter wird und deutlicher und nachhaltiger und sich wirklich dem Frieden jetzt verschreibt. Das wäre eine unglaubliche Hilfe, und dass er zum Beispiel auch versucht, jetzt gerade in der Ukraine mit dem religiösen Führer in Russland zu reden.
Dem Patriarchen, dem Kirill, dem Ersten. Ja.
Dem Patriarchen von Russland, dass er mit ihm redet. Das ist ja sein Partner eigentlich einer anderen Religion. Und ich denke, das wäre jetzt wirklich ein ganz mutiger Schritt. Und den müsste er jetzt machen. Also ich erwarte das auch von ihm.
Vielleicht kommt er ja noch, genau.
Also, er muss ja nicht morgen gehen, aber er muss übermorgen gehen und das ziemlich ernst nehmen und auch seine, weil die Diplomatie und die Gespräche, die Dialoge, man kann nur so Frieden schaffen. Wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als zu reden, als zu überzeugen, als zu verhandeln. Und das machen ja die Frauen. Darum ist es auch immer so schwierig zu sagen, ja, was machen wir eigentlich? Wir lernen zu dialogen. Wir lernen zu verhandeln, wir lernen die Rechte kennen, die zu diesen Verhandlungen führen, wir diskutieren die Bedürfnisse, die in die Friedensprozesse gehen. Es ist einfach ein langes, andauerndes Gespräch, das aber eben auch organisiert, geführt, und die Folgen davon oder dass die Resultate, die müssen dann wieder in die Bevölkerung getragen werden. Die Resultate müssen dann auch in die Regierungen getragen werden. Wir müssen ja die Regierungen überzeugen, dass sie handeln, dass aber die Frauen einbezogen sind in diesem Handeln.
Glauben Sie, dass Papst Leo XIV. Auch der Meinung ist, dass es ganz wichtig ist, dass Frauen im Friedensprozess engagiert sind, und zwar aktiv? Trauen Sie ihm das zu?
Ich hoffe, dass er weiß, dass die Frauen mitverhandeln müssen Und die sehr langsame Entwicklung, dass Frauen in der Kirche doch auch etwas zu sagen haben, die viel zu langsame Entwicklung, könnte ja dazu führen, dass gerade Papst Leo sagt, aber an Friedensprozessen, in meinen Gesprächen, Dialogen mit den verfeindeten Kriegsparteien müssen vor allem auch Frauen dabei sein. Das hoffe ich schon. Mhm. Also das muss er machen, sonst ist der Friede wieder nur ein männlicher Friede und der ist nur halb.
Sie gehören ja zu den ganz prominenten Katholikinnen der Schweiz. 2018 sind Sie zusammen mit 5 anderen Schweizerinnen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte damals eine Äußerung von Papst Franziskus, nämlich hat gesagt, dass Abtreibung Auftragsmord sei. In der Zeitung Der Bund hier in Bern haben Sie nach Ihrem Austritt gesagt, Ihr Glaube existiere auch ohne die Institution Kirche. Ist das bis heute so?
Es ist so ein bisschen schwierig, über Glauben zu reden, weil ich denke, ich bin eigentlich eine Realistin. Ich arbeite mit Frauen, ich arbeite mit Flüchtlingen, ich arbeite mit Menschen, die in wirklich schwierigen Situationen sind. Dass diese Welt eine bessere Welt werden soll, muss, das ist eigentlich meine Überzeugung. Dass da irgendwo eine Macht ist, naja, mit der kann ich leben, aber ich bin eigentlich eine realistische Friedensarbeiterin.
In diesem Artikel im Bund, den ich vorhin gerade erwähnt habe, wurde auch gefragt, ja, suchen Sie denn nicht den Dialog wegen dem Austritt, also mit Gläubigen oder mit Priestern? Und da haben Sie gesagt, nein, Dialog bringt da nichts. Aber Sie sind doch die Person, die immer für Dialog ist. Aber in der römisch-katholischen Kirche wollten Sie ihn nicht mehr haben.
Ich wollte gar nicht mit der römisch-katholischen Kirche verhandeln, weil ich fand, ich bin ja, mein Mann war Priester und ja, das war eine grausame Erfahrung, wie er da von der Kirche einfach auch behandelt wurde. Das hat ihn sein Leben lang geprägt. Das war auch eine schwierige, schwierige Situation. Und ich hatte andere Ziele. Ich hatte Ziele, Friedensprozesse zu begleiten, Friedensprozesse mitzutragen mit Frauen in verschiedenen Kriegsländern. Das war eigentlich mein Ziel. Das haben andere gemacht. Die haben den Dialog gesucht mit der Kirche. Und das fand ich eine sehr gute Lösung. Aber es war nicht mein Weg.
Die Organisation Peace Women Across the Globe hat jetzt nach 20 Jahren eine neue Präsidentin. Sie sind zurückgetreten, erst kürzlich, Anfang Mai. Was machen Sie jetzt mit der neu gewonnenen Zeit?
Ich habe, glaube ich, nicht viel neu gewonnen.
Nein, nicht?
Sie ist schon wieder ausgebucht. Nein, ich bin noch in 2 anderen Organisationen. Habe ich das Präsidium, eine Organisation, die sich mit Asyl- und Ausländerrecht befasst. Wir sind eine kleine Organisation, aber wir möchten doch die Situation von geflüchteten Menschen in der Schweiz verbessern, verändern. Die politische Situation ist schwierig, sehr, sehr schwierig, ist auch unmenschlich zum Teil für geflüchtete Menschen. Und da werde ich mich weiterhin damit befassen und engagieren. Aber ich bleibe natürlich den Friedensfrauen weltweit, bleibe ich natürlich treu. Und ich bin auch jetzt noch engagiert in verschiedenen Vorträgen. Das liebe ich, ich mache das gern. Ich erzähle gerne, was wir machen, ich erzähle gerne die Geschichten von Hatizati, der Bosnierin, die sagt, wir haben die Menschen des Krieges in Bosnien noch nicht begraben. Solange können wir nicht Frieden haben, solange wir die Menschen nicht begraben haben. Dann schauen wir zurück in den Krieg und nicht vorwärts in den Frieden. Und da gibt es noch so viel zu tun und so viel zu diskutieren und so viel auch zu erklären, wie schwierig Friedensprozesse sind. Und daran werde ich natürlich weiterarbeiten. Ich habe noch Energie.
Das spüre ich, Ruth Gabi Wermo. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und alles Gute für Ihre Zukunft.
Ich danke Ihnen.
Das ist die 71. Folge des Podcasts «Laut und leis». Zu Gast war Ruth Gabi Wermo. Die ehemalige National- und Europarätin war Gründerin und Präsidentin von Peace Women Across the Globe. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. Gast in der nächsten Folge von Laut und Leis ist Thomas Münch. Der katholische Theologe arbeitete während der letzten Jahre an der evangelisch-reformierten Predigerkirche in Zürich, ein Unikum in der hiesigen Kirchenlandschaft. Wir sprechen über geglückte und missratene Ökumene und fragen, weshalb die Ökumene im Vatikan einen schweren Stand hat. Und wir schauen zurück auf Münchs Studienzeit in Tübingen, wo er die Auseinandersetzungen um Hans Küng miterlebt hat. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.